This is Viva Con Agua.
Herzlich willkommen zu Alles für den guten Swag mit keinem geringeren als Frank Otto. Könnt ihr ihn auch als einen der Godfather von Viva Con Agua bezeichnen, Unterstützer seit der ersten Stunde im Prinzip. Wie bist du zu Viva Con Agua gekommen, Frank?
Ja, Benjamin Adrian kam ja mit dem Projekt Viva Con Agua für die Wasserspender in Kuba und war damit, ich glaube, 2-3 Monate so in der Öffentlichkeit. Und dann kam er schon zu mir und sagte, also wir haben das Geld jetzt zusammen, was sollen wir jetzt machen? Und da habe ich ihm gesagt, du, das Thema Wasser, da guckt man einfach mal nach Afrika, ist nämlich ein ziemlich großes Thema. Da gibt es noch ganz andere Betätigungsfelder. Und so ist es dann gekommen, dass dann das in den Fokus geraten ist erstmal.
Das wissen ja viele nicht, das heißt, du hast dich eigentlich von der ersten Stunde an mit und bei Viva Con Agua engagiert.
Ja, dadurch war ich früh dabei, ne? Also war ich ja quasi noch in dieser Fußballphase dann damit ja befasst war. Erstmal eigentlich nur so auf der ratgebenden Seite. Und dann ging es aber ja ganz schnell weiter. Dann kamen die Brunnenprojekte und dann war Bedarf, immer mehr Bedarf.
Der Podcast geht ja jetzt auch nicht nur immer um Viva Con Agua, sondern alles für einen guten Swag. Weißt du eigentlich noch, was du alles schon unterstützt hast? Ich meine, für mich bist du immer so ein Paradebeispiel für einen Mensch, der sich natürlich auch aufgrund von Privilegien und so, aber maximalst engagiert hat für die Gesellschaft. Gibt es eine Liste? Weißt du noch, was du alles schon wie unterstützt hast, ob es mit Netzwerken, ob es mit Ideen, ob es mit Ressourcen ist?
Also ich weiß natürlich so die ersten Aktivitäten. Also bei mir war das mit Hamburg Leuchtfeuer, ging das relativ früh los. Da war ich irgendwie ja wohl sehr geeignet, mich da zu engagieren. Und dann kamen immer mehr Themen dazu. Man kann eigentlich sagen, dass eigentlich fast alles sonst so im kulturellen Bereich liegt. Ja, eigentlich meine meisten Aktivitäten sind Kulturprojekte, wo ich unterstützend eingegriffen habe.
Warum Kulturprojekte? Also woher kommt die Liebe zu Kultur?
Ja, ich komme selber aus der Musik, habe Kunst studiert, Restaurator gelernt. Also insofern habe ich sozusagen immer schon auch beruflich einen starken Kulturbezug gehabt.
Wir haben dich auch schon mal verkauft, ne?
Also das ist wahr.
Nicht in Persona, sondern ein Kunstwerk von dir.
Ja, ich genau.
War es bei der letzten oder vorletzten Gallery?
Vorletzte.
Vorletzte Gallery. Weißt du, wer es gekauft hat?
Ja, ich habe mir seinen Namen nicht gemerkt, aber ich bin mit ihm auf Facebook connected. Okay. Würde ihn finden.
Ja. Du bist ja unfassbar umtriebig. Was fasziniert dich so? Also wie gehst du mit dem Flow des Lebens sozusagen?
Naja, im Grunde fing es immer so schon bei mir damit an, eigentlich auch aus der Radiogeschichte heraus irgendwo so ein bisschen ja mit der Gesellschaft zu leben, in ihr zu leben, für sie zu leben. Und daraus haben sich dann auch so die Projekte entwickelt erstmal. Das waren so die ersten Sachen, wo ich dann auch mich engagieren konnte und wollte. Und das war auch immer so ein bisschen der Teil, dass ich auch so in meinem unternehmerischen Handeln auch immer so darüber nachgedacht habe, irgendwo, dass das irgendwie eine ausgewogene Geschichte ist. Also nicht die Armdrückernummer, so wie wir das von Trump und solchen Leuten kennen. Solchen Geschäftsleuten bin ich natürlich begegnet und wo ich konnte, natürlich auch aus dem Weg gegangen. Sondern ich habe immer so nach der fairen Lösung gesucht und auch immer zugesehen, dass es keine Kollateralschäden gibt irgendwie bei den Unternehmen, die ich mache.
Wann hast du so jemand wie Trump getroffen?
Das war in den frühen Radiozeiten. Da ging es manchmal sehr hemdsärmlich zu. Und ich war ja ein, ich sag mal, anderer Typ mit auch einem völlig anderen Radiokonzept. Und habe damit ein bisschen den Radiomarkt aufgemischt. Und das hat natürlich nicht allen so gefallen. Und da gab es den ganz pragmatischen Manager dann teilweise, mit dem ich dann zu tun hatte. Da gab es dann aber auch solche Haudegen, die mit viel Emotionen und Türen schlagen und auf die Straße laufen und rumbrüllen, Verhandlungen geführt haben. Also ja, wo man dann so ein bisschen konsterniert da sitzt und denkt, was geht denn hier ab? Die einen damit dann natürlich auch so ein bisschen an die Wand drücken, weil man schwer damit umgehen kann. Und man dann manchmal sich zu Zugeständnissen hinreißen lässt, die man unter normalen, objektiven Gesichtspunkten nicht gemacht hätte.
Du bist ja Unternehmer seit jetzt 30, 40 Jahren, sowas kann man das sagen?
Ja.
Wie verändert sich das Bild des, oder wie hat es sich aus deiner Perspektive verändert, so dieses Unternehmertum? Was hat sich verändert? Und hat sich es überhaupt verändert? Oder ist immer noch Geld der regierende Parameter? Und
naja, als ich angefangen habe, da gab es ja noch so diese Chefetagen, diese, wo dann gediegene Holzvertäfelung war und egal um welche Uhrzeit der Termin stattfand, erstmal der Barschrank aufging und so eine Atmosphäre halt geschaffen worden ist. Und das hat sich gewaltig gewandelt. Also heute ist eigentlich überall Teamwork. Die Leute duzen sich in den Unternehmen. Den Barschrank gibt's nicht mehr.
Oder versteckt.
Also, oder er ist in der Küche, da ja, wo alle ran können. Also das hat nicht mehr diesen, also das ist so dieses, ja, im Grunde so noch ein bisschen so aus der Nachkriegszeit stammende, das erlebt man ja heute gar nicht mehr, sondern eigentlich einen ganz neuen Typen, ganz viel Open Space Büros, also ja, Teamarbeit.
Wenn du dir jetzt so auch die Musik anguckst, du hast ja dein eigenes Musiklabel.
Mhm.
Und seit wie vielen Jahren machst du Fairy House?
Das ist jetzt auch 11 Jahre. Elf Jahre.
Mhm. Und kommst selber aus der Musik, wie beobachtest du da so? Weil für mich ist es natürlich super spannend, weil manches, was du miterlebt hast, kenne ich aus den Geschichtsbüchern und da, ich war jetzt nie der beste Schüler, also von daher. Wie schaust du dir die Entwicklung in der Musik an?
Also das, sage ich mal, das fing eigentlich schon damals an mit dem Radio natürlich, dass man da versucht hat, andere Akzente zu setzen. Dann kam Viva, Television, also gibt es jetzt nicht mehr. Ja, ist aber damals wichtig gewesen, weil es eigentlich gar keine Alternative zu MTV gab und wir dadurch sozusagen einem musikalischen Diktat unterworfen waren. Und ich aber als Radiomacher natürlich wusste, dass in Deutschland eigentlich ganz andere Musik viel lieber noch gehört wird. Und das war eben die Chance für Viva. Und MTV hat ja auch deutschen Künstlern keine Chancen gegeben, muss man mal sagen. Und das wurde dann auch deren Verhängnis.
Mhm.
Also so, und zum Label führte es eigentlich fast aus der gleichen Motivation. Der Musik brach ein durch das Digitale. Und da ich viele Künstler kannte und deren Nöte kannte und die ihre Plattenverträge verloren, junge Künstler, die überhaupt gar kein Musiklabel mehr fanden, das überhaupt noch ein Risiko eingehen wollte, da habe ich gedacht, das kann irgendwie nicht sein. Die Leute da draußen, die wollen ja weiter Musik hören. Ja, die werden auch auf jeden Fall, die wissen ja gar nicht, was hier vorgeht. Da habe ich gesagt, da springe ich jetzt rein und ich habe diese Vorbelastung nicht, dass ich sozusagen seit 10 Jahren leiden muss, weil das Geschäft immer schlechter wird, sondern bin dann sozusagen quasi auf dem Tiefpunkt der Entwicklung da eingestiegen und sehe jetzt natürlich auch von damals zu heute auch gewaltige Veränderungen. Ne? Also damals war Musik noch CD, da war natürlich dann digitale Verkäufe. Ja, so heute rechnen wir gar nicht mehr in Verkäufen, weil heute ist der große Teil des digitalen Geschäftes, das ist Streaming.
Es gibt ja eine interessante Komponente bei Streaming, ist die CO2-Problematik. Korrigiert mich gerne da draußen, aber ich glaube, es ist mittlerweile sogar mehr wie der Flugverkehr, was Streaming angeht, also jetzt nicht nur Musik, sondern auch einen ganzen natürlich Video, Netflix und Co. Oder auch Instagram, Facebook. Und du hast ja eine Stiftung, die dir, glaube ich, neben Viva Con Agua auch sehr am Herzen liegt, die sich ja auch um Klimaschutz kümmert.
Ja, also Es gibt Stiftungen und es gibt Vereine, Organisationen. Also ich mache die Hamburger Klimawoche als Vereinsvorsitzender sozusagen. Die Klimathemen, die bewegen mich eigentlich auch schon ziemlich lange, solange es den Klimagipfel gibt eigentlich so, also schon beginnend in den 80er Jahren, dass mich das Thema interessiert hat. Also für mich haben diese Klimathemen schon so was Selbstverständliches. Ich wundere mich so über manche Diskussionen auf Facebook, ja, die ich dann damit irgendwelchen Leuten diskutieren muss, wo ich so denke, man, das hätte man vor 40 Jahren das vielleicht noch diskutieren können, aber heute ist eigentlich, liegt das alles sehr auf der Hand.
Warum ist es noch nicht angekommen in der, oder ist es angekommen, oder warum weigern sich Leute, warum ist Kreta so eine Bedrohung für viele Leute?
Ich verfolge einen anderen Ansatz. Viele Menschen haben Ängste. Die haben die Ängste, jetzt muss ich ja meinen Lebensstil total verändern, jetzt ist dies nicht mehr okay, jetzt ist das nicht mehr okay. Sie haben wirtschaftliche Ängste, weil sie natürlich ganz richtig vermuten, dass es auch einen Umbau unseres Wirtschaftssystems nach sich ziehen werden muss, wenn man ressourcenschonend oder sogar ressourcenneutral wirtschaften möchte. Da sind wir weit von entfernt. Und das ruft Ängste bei den Leuten hervor. Ich sage einfach mal so ein Beispiel. Als ich die Hamburger Morgenpost übernahm, das war 99, da hat wohl jeder Mitarbeiter, mit dem ich gesprochen habe, gesagt, hier muss ich aber was ändern. Und dann war es soweit. Wir konnten sagen, so, und jetzt wird hier was geändert. Und dann waren alle so, ja, aber nicht bei mir, nicht bei mir, nicht bei mir. Ja, so, also der Mensch ist selber, man sieht es sozusagen, auch von außen sieht man dann mal gerne, dass, oh ja, hier muss ich was ändern. Aber wenn man dann selber sozusagen mit an der Stelle ist und selber sozusagen sich auf was Neues einstellen muss, dann fühlen sich die Menschen betroffen und das löst irgendwie etwas aus. Am Ende waren alle happy bei der Mopo, das kann ich so sagen. Aber und ich denke, das wird an diesem Thema auch so kommen, ja. Aber es ist halt eben noch nicht so klar. Wir haben nicht die politischen Führer, die uns das im Augenblick erklären können, was denn jetzt prima sein soll und wo es denn lang geht und was denn die Ziele sind und auf die wir alle hinarbeiten. Sondern es ist wir haben eigentlich eher eine verunsicherte Politik, die getrieben wird von einer neuen Bewegung, die auf Inhalte pocht, die seit vielen, vielen Jahren bekannt sind, wo strategisch nichts unternommen wurde, wo keine vernünftigen Konzepte entwickelt worden sind und keine Gesamtheitlichkeit hergestellt worden ist. Und jetzt wird so an einzelnen Stellschrauben gedreht, wo ja, die eben schwer zu vermitteln sind, weil man eben nicht den Sinn und ein gesamtes Ziel dabei erkennen kann.
Das ist ja für mich auch eine der schwierigsten Aufgaben, den Impact zu bekommen in dieser Klimakrise, weil wenn du jetzt zum Beispiel 9-11 nimmst oder Notre Dame, dann hast du eine riesengroße Explosion, alle Menschen sehen ein Riesenproblem, Menschen sterben etc. und alle werden aktiv und unterstützen. Beim Klimakrise hast du einen sehr schleichenden Prozess sozusagen, der ist nicht so richtig spürbar, sonst würden ja die Menschen die ganze Zeit auf die Straße. Wie versucht ihr es in die Köpfe der Menschen zu hämmern mit zum Beispiel der Klimawoche in Hamburg? Die ja jetzt ist die, die war gerade, ne?
Die war gerade im September, ja. Die letzte Septemberwoche machen wir das immer. Durch Aufklärung, durch praktische Beispiele, durch das Zeigen von Innovationen, also auch durch das Aufzeigen von Alternativen. Also weil die Menschen sind sehr unterschiedlich. Manche Menschen möchten Wirkung entfalten, manche Menschen möchten einfach für sich selber in ihrem Haushalt irgendwie sich optimieren. Also jeder hat dann unterschiedlichen Anspruch an sich selbst und braucht Ratschläge. Und das war dieses Jahr, muss man sagen, aufgrund der Friday for Future Bewegung, natürlich waren wir ja fast überrannt. Also da war die Nachfrage nach unseren Informationen, die wir angeboten haben, natürlich riesengroß. Also insofern kann man sagen, wir haben das immer so versucht, auf so einer sachlichen Ebene irgendwo den Leuten zur Verfügung zu stellen und dort interessante Projekte vorzustellen. Aber das Interesse wird geweckt durch eben den Ruf auf der Straße. Das ist nun mal so.
Du bist ja in vielerlei Hinsicht auch in unserem Kosmos immer Impulsgeber gewesen. Den letzten großen Impuls, den du mir mit auf den Weg gegeben hast, ist die Plastiksteuer. Seitdem arbeiten wir auch so im Hintergrund an der Plastiksteuer. Da ich jetzt den Genuss habe, mit dir den Podcast zu machen, was ist aus deiner Sicht die Plastiksteuer? Was war da deine Vision? Warum hast du mich da damit zumindest mal wieder angezündet?
Ja, weil ich sag mal so, es gibt ein paar Sachen, die sind so unsinnig, dass ich auch vor dem Wort Verbot nicht zurückstrecke. Ja, also ich sag mal, um jetzt eine Kirsche auf irgendeine Ananas draufzustecken, muss es kein Plastiksticker sein, da reicht ein Zahnstocher, ja. Das ist so die Abteilung überflüssige Produkte. Und dann gibt es eben das Verpackungsproblem. Und es gibt Verpackungsalternativen, und zwar eine ganze Menge, die aber heute so noch nicht wirtschaftlich sind. Hätten wir aber eine Plastiksteuer, und der Hintergrund ist eigentlich der, weil nachdem das Verpackungsmaterial einmal vom Laden bis nach Hause Verwendung gefunden hat, kommt es in die Tonne und die Tonne landet dann in der Müllverbrennung und dann wird Energie daraus gewonnen. Und da denke ich mir, ist es, wenn doch der Rohstoff Erdöl, der dazu verwendet wird, immer wenn er zur Energie sozusagen wird, liegt da eine Steuer drauf. Warum auf dem Plastik nicht? Ja, das ist eigentlich ein Wettbewerbsvorteil für das Plastik und ein Wettbewerbsnachteil für alle plastikfreien Verpackungsalternativen. Also eine negative Wettbewerbsverzerrung in meinen Augen. Und deswegen spreche ich mich für die Plastiksteuer aus, weil wir da natürlich dann sozusagen den anderen eine Chance geben können, wettbewerbsfähig zu werden.
Was ist der Status in der Politik gerade für Leute, die jetzt vielleicht noch nie von der Plastiksteuer gehört haben?
Ja, also das Problem ist, das Wort Steuer nimmt die meisten Menschen nicht so gerne in die Hand. Und meine Vorstellung ist ja auch nicht immer, dass es mehr Lasten für den Verbraucher oder einfach für die Bevölkerung gibt, sondern man muss natürlich auch irgendwo entlasten. Also die Plastiksteuer ist ja jetzt nur so ein Beispiel, um an einem Beispiel mal zu zeigen, wie sich dann die Gewichte verschieben könnten. Eigentlich müsste man das mit allen Ressourcen, die wir ausbeuten, machen. Und dazu müsste man aber auch die Gesellschaft, sage ich mal, von anderen Steuern entlasten. Also ich sag mal, es gibt so ein bisschen die Idee, besteuert das Schlechte und nicht das Gute. Mhm. Ja, also die Arbeit wird bei uns besteuert, nehmen wir mit Selbstverständlichkeit hin. Mhm. Ja, Einkommen wird besteuert, ist auch, nehmen wir mit Selbstverständlichkeit hin. So, aber da ist ja eine Produktivität, ja, während in Ressourcenverbrauch, da würde ich sagen, da wäre es jetzt sinnvoll zu sagen, da hauen wir die Steuern mal hin und dann entlasten wir lieber durch weniger Lohnsteuer oder durch andere Abgaben, wo dann auch die richtigen Leute davon profitieren, die es auch nötig haben, davon profitieren zu können. Dann kann man auch Begeisterung hervorrufen, wenn die Leute sehen, Mensch, ich habe mehr Geld in der Tasche, dafür sind Produkte, die ich vielleicht gar nicht mehr unbedingt brauche, etwas teurer geworden. Und so kann man das Verhalten der Leute ändern, weil eins wird immer so sein, du sprachst das mit dem Internet an und den Energieverbrauch, der dahinter steckt. Die Menschen werden alles das, was eine bequeme Lösung ist, immer akzeptieren. Mhm. Wir werden also diese Befürchtung, die ja auch einige Menschen haben, dass es so eine Zurück-zur-Natur-Bewegung geben könnte, dass wir wieder leben wie früher. Nein, wir werden nicht mehr leben wie früher. Also früher ist abgehakt, früher war auch ziemlich scheiße. Mhm. Und da will auch niemand hin, ja, so, sondern wir wollen sozusagen heute mit der Technologie eine Entwicklung einschlagen, die, sage ich mal, uns im Einklang mit der Natur leben lässt, aber sie wird uns nicht das alte Leben leben lassen, sondern es wird ein neues und fortschrittliches Leben sein.
Das mag ich sehr an dir, weil eben du bist jetzt auch ein bisschen über 40, kann man sagen, und sagst eben, dass von vielen älteren Menschen hört man dann gerne mal, ja, früher war alles besser oder so. Und nee, früher war alles scheiße, hast du fast gesagt. Also finde ich sehr schön. Und von meinem Verständnis von der Plastiksteuer ist ja sogar bei uns, wäre das eine selbst auferlegte eigene Steuer, also die quasi das produzierende Unternehmen zahlt. Also warum immer, wie du schön sagst, den Verbraucher draufpacken? Nee, die eh die Profits machen, sozusagen. Ja, da arbeiten wir dran. Das wird noch, manchmal dauern Dinge leider länger in unserer Welt. Woran arbeitest du gerade und was ist Arbeit für dich? Weil du hast ja ein sehr vielseitiges Betätigungsfeld, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, ich komme jetzt gerade aus den USA, wo ich gerade an der Markteinführung von einem Lautsprecher arbeite, ein Flächenmembranlautsprecher, ein neuartiger Typ Lautsprecher. Da arbeite ich sehr eng auch mit Musikern zusammen, weil wir uns als ein Lifestyle-Produkt verstehen, das zwar eine hohe Qualität hat, aber ich glaube, über technische Argumente kann man heute nicht mehr wirklich verkaufen, sondern man muss in die Zielgruppen hinein, die sich für sowas interessieren und eine Begeisterung entwickeln können. Und wer ist da authentischer als Musiker selbst, ja, wenn es um Musik hören geht? Und also das ist so dann sozusagen, die letzten 3 Tage hat mich das beschäftigt und jetzt tauche ich in neue Themen ein. Heute hatte ich auch Energiethemen, also ich bin auch bei dem Thema, war ich ja lange sozusagen nur als äußerer Betrachter dran, mit einem Projekt in Oberflächengeothermie investiert. Also das ist so mein erneuerbare Energienprojekt, wo ich investiert bin. Jetzt geht es auch so um Strom ganz allgemein und damit bin ich dann natürlich auch in dieser allgemeinen Diskussion, wie überhaupt Strom erzeugt werden kann und wie realistisch ist das mit Wasserstoff und. Jetzt bin ich auch sozusagen dabei, mir über die Zukunft der Energieentwicklung dann echte Gedanken zu machen.
Machst du nur Projekte, auf die du selber Lust hast? Ist das eine deiner Kerndevisen? Das hört sich so ein bisschen so an.
Ja, also und egal welches Projekt und wenn es einem noch so viel Spaß macht, es gibt ja immer dieses Pflicht- und Kür-Thema. Das heißt also, auch bei den Projekten, die einem richtig Lust machen, hat man auch immer viel auf dem Schreibtisch, was nicht so einen Spaß macht. Also es ist dann, also nicht nur high sein, frei sein, sondern, aber es ist im Wesentlichen schon so, dass ich muss für das Thema eine starke Empathie haben, muss einen Sinn darin erkennen können für mich. Es gibt vielfach Dinge, wo ich so denke, ja, das ist toll, aber da gibt es Leute, die können das besser. Mhm. Also es muss irgendwie auch mit mir was zu tun haben, wo ich so denke, das passt jetzt zu mir und da habe ich vielleicht die richtigen Ideen.
Es gibt ja, ich habe so die Beobachtung oder vielleicht ist es nur eine sehr limitierte Beobachtung, dass aber immer mehr Startups entstehen und fast jeder auch einen gesellschaftlichen Mehrwert irgendwie hat. Also von den jungen Verrückten, was würdest du so einem jungen Unternehmer raten, mit auf den Weg zu geben, also mit auf den Weg geben?
Ich würde ihm raten, dass er sich Rat holt. Und zwar von den unterschiedlichsten Leuten. Also so habe ich es auch gemacht, weil ich habe keine kaufmännische Ausbildung, gar nichts.
Hast du Kunststudium Kiel, ne?
Genau. Ja. Ich habe Kunst studiert und von daher einen völlig anderen Blick auf die Welt, kann man auch so sagen. Und für mich ist Business ein Tool und gar nicht so sehr, dass ich daraus was schöpfe, sondern Business ist halt notwendig, um Dinge möglich zu machen. Und so geht es aber inzwischen auch einigen Startups. Also im Augenblick finde ich sehr, sehr, sehr interessant, diese, ich sag mal, Begrifflichkeiten, Verantwortungseigentum, ja, ist ein Begriff, der mir auch erst vor einem Jahr so untergekommen ist. Ja, so.
Also kannst du das ausführen, was du unter Verantwortungseigentum verstehst?
Ja, das ist zum Beispiel, dass so viele Startups lassen sich ja dann ein bisschen finanziell pimpen, indem sie ja Kapital annehmen von Leuten, die aber schon die Perspektive haben, in 10 Jahren zu verkaufen. Mhm. Und da gibt es einige Unternehmen, die dann sozusagen in dieser Situation, wenn diese Fonds dann wieder an den Markt gehen, Angst haben, an den Falschen verkauft zu werden, mhm, und damit ihre Ursprungsidee zerstört wird. Und da gibt es Möglichkeiten, wie man das verhindern kann. Das muss man eigentlich schon so bei der Gründung mit einpflegen, weil sonst wird das eine sehr teure Angelegenheit. Aber das sind so Dinge, die jetzt heute, das spüre ich bei den jungen Leuten, also weil es solche Fälle gegeben hat, wo die das von Anfang an schon beginnen mitzudenken, dass ihren Unternehmen das so nicht passiert, sondern dass ihre ursprungsunternehmerische Idee dem Unternehmen erhalten bleibt und nicht durch eine Veräußerung an den, sag mal, Marktgegner möglich ist. Das ist jetzt ein so ein Aspekt. Dann ist es natürlich auch dieses Thema hier, die Ressourcen, die Ziele der Vereinten Nationen. Es gibt Unternehmen, die das ernst nehmen und die versuchen, einen ressourcenschonenden bis ressourcenausgeglichenen Betrieb zu führen. Also das heißt, da sind ganz viele unternehmerische, also da gab es immer schon die Idealisten, ja, die wirklich die Latte und den Maßstab, den sie an sich selber anlegen, sehr hoch legen. Und dann gibt es natürlich auch die anderen, die natürlich auch, gibt es in der Szene auch, die sagen, komm, ich mach das hier ein paar Jahre, dann verkaufe ich
Exit,
und dann
Baby.
Exit und dann lasse ich es mir schön gehen. Ja, so klar, die gibt es auch. Also das war schon immer so, das wird wohl auch immer so sein, ja, so, dass da die Interessenlagen unterschiedlich sind. Aber ich finde das eben toll, dass es neue Projekte, das ist überhaupt eine Begrifflichkeit, die gab es ja, als ich jung war, nicht Sozialunternehmen oder so. Ja, also das ist das, also heute ist Social Business gang und gäbe und es gibt halt eben solche Erfolgsprojekte wie Viva Con Agua, die vormachen, ey, guckt ihr an, es funktioniert. Ja, also man kann mit, klar, etwas Startkapital und dann legt man los und dann hat man eine großartige Idee dahinter und mit der kann man was bewirken und tatsächlich kann das ein Unternehmen voranbringen.
Du hast gerade, das finde ich sehr spannend, so eine Art Vielseitigkeit von Ratschlägen angesprochen. Das heißt also nicht nur von einer Person, sondern von vielen. Kannst du es ein bisschen ausführen, weil das finde ich sehr spannend, auch da in eine Diversität und in einfache Vielschichtigkeit reinzugucken. Wer hat dich, also du musst jetzt keinen Namen nennen, aber kannst du auch, wer hat dich beraten und warum und aus welchen Genres oder wie muss ich mir das vielleicht vorstellen?
Naja, ich habe mich jetzt sozusagen, für mich war ja Radio mein Startup, ne? So, mhm, da, und man kommt ja in so ein, wenn man so ein Startup macht, also man kommt in so einen Kosmos, der wird sehr eng, weil, mhm, man eigentlich die ganze Zeit über sein Unternehmen nachdenkt, rund um die Uhr, 24 Stunden. Man hat einen gewissen Tunnelblick. Und denen ist es natürlich ganz gut, wenn man den immer mal wieder sozusagen öffnet, dadurch, dass man sich von außen angucken lässt. Ja, weil alles, was man tut, hat mit einem selber was zu tun. Und man muss ein Unternehmen auch so gestalten und so führen, wie man selber ist. Also man kann sich da nicht verstellen. Man muss seine Stärken und Schwächen zum Beispiel kennen. Das ist ja sehr schwer, ohne die Spiegelung durch andere das zu können. Ja, so. Für mich war das damals sehr hilfreich, als mir Klaus Ebert, der machte RTL Nerd, und der sagte, Frank, der ist ein super Developer, aber ganz scheiße im Finishing. Und dann habe ich mir mal so das alles so angeguckt und habe ich gesagt, ja, der hat ja irgendwie recht. Ja. Ja, so,
weil, das heißt, du bist eigentlich ein Aktivist. Du aktivierst, startest, du fängst an und dann.
Die Routine ist dann nichts mehr.
Hast du dein Studium abgeschlossen?
Mein Studium habe ich auch nicht abgeschlossen.
Ja, ich auch nicht. Ich glaube, ich bin auch ein ganz guter Developer und beschissen im Finishing.
Ja, es hatte bei mir so ein bisschen den Grund. Ich hatte mich da mit meinem Professor ein bisschen überworfen. Und habe ihm dabei Unrecht getan, muss ich dann sagen. Er starb dann leider ein Jahr, nachdem ich von der Schule weg war. Ich war dann noch auf einer anderen Kunsthochschule. Und das war dann ja für mich ein bisschen tragisch, weil ich dann erst begriffen hatte, wie er sich für mich ins Zeug gelegt hat. Mhm. Ja, also das heißt, was ich als einen Streit und eine Auseinandersetzung empfunden hatte, war, da steckte ein Protégé dahinter.
Das also hatte ein Mentor.
Das habe ich noch nicht begriffen. Da war ich noch zu jung und zu blöd für.
Machst du so Mentorenprogramme? Also, weil ich meine, du hast ja unfassbaren Reichtum an Erfahrungen, an Lebenserfahrungen, aber auch an Kontakten, Ideen, Verbindungen. Machst du sowas?
Nee, richtig als Programme nicht. Ich habe so eine Radioakademie gemacht, also weil wir natürlich auch guten Nachwuchs im Radio brauchen. Aber ansonsten bin ich so, ich sag mal, ich arbeite viel in den Branchen, in denen ich arbeite, mit jungen Leuten. Insofern habe ich immer da einen sehr engen Kontakt. Ich bin offen und ansprechbar. Insofern kann man sich bei mir viel kostenlosen Rat auch holen. Aber meistens kommen die Leute natürlich zu mir auch mit so der Erwartung, dass ihr Projekt so toll ist, dass ich da gleich einsteigen möchte oder irgendwie sowas. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil da müssen zwei Hürden überwunden werden. Nämlich die eine Hürde, mein Geld gibt's nie ohne mich. Da bin ich immer in der Nähe und denke dann mit. Und bis es dahin kommt, muss ich eigentlich sozusagen an dem Punkt sein, dass ich quasi den Kopf frei habe. Und meistens habe ich selber Ideen. Und dann können die anderen nicht so viel besser sein.
Das ist spannend. Das heißt eigentlich, Leute können sich gerne einen Ratschlag, Ideen und Feedback abholen, sollten aber nicht immer mit der Erwartungshaltung kommen, dass der Geldbeutel geöffnet wird.
Genau.
Das finde ich auch eine schöne Aussage zu sagen, mein Geld gibt es nicht ohne mich, weil es ist eine andere Involvierung. Also bei Vivo con Agua war es ja auch so, kann man sagen, ne, du hast uns das Geld mit auch Volkert Koopmann von FKP Scorpio gegeben, um das Wasserbusiness zu starten, damals 2010. Davor, was auch wenige Leute wissen, was man auch hier gut transparent machen kann, du hast einfach mal 4 Jahre unsere Personalkosten bezahlt. Also die waren damals deutlich geringer wie heute, weil jetzt 50 Mitarbeiter, ich glaube damals waren es 4 oder 5, aber trotzdem. Und das hast du auch nie an die große Glocke gehabt. Und trotzdem hast du auch damals von Anfang an dich engagiert und mit eingebracht und Ideen und dein Netzwerk geöffnet, Kunst zur Verfügung gestellt etc. und uns immer wieder inspiriert. Also deswegen meine Frage mit dem Mentoring war vielleicht auch ein bisschen gemein, weil die Antwort für mich, also für mich bist du sowas und ich glaube auch, spreche im Namen von Benny, wie ein Mentor. Du hast uns immer quasi protegiert und so. Und ich finde es eigentlich auch schön, den Leuten da draußen zu sagen, schreibt Frank eine E-Mail, wenn ihr ne, also das, ne, dass du offen bist für sowas. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, viele Leute denken, so Menschen jetzt auch wie du oder auch dann auch bei uns manchmal sogar schon, die nehmen gar, die sind gar nicht mehr erreichbar, aber das stimmt gar nicht. Ihr könnt allen eine E-Mail schreiben. Selbst Barack Obama haben wir ja letztes Jahr zu unserem Festival in Los Angeles eine E-Mail geschrieben. Da kam jetzt eine E-Mail von seinem, kam eine E-Mail zurück immerhin. Also, ne, das war vom dann, was war das, sein Office, Barack Obama Office und dass Termine irgendwie so ein halbes Jahr im Vorfeld gemacht werden. Aber es kam immerhin eine Antwort. Also deswegen schreibt alle Leute an, ob es Barack Obama ist oder Frank Otto. Was ist dein nächstes soziales oder kulturelles Projekt, das du mit deiner Leidenschaft vorantreiben wirst?
Ach, da habe ich jetzt gar keine akuten Probleme, weil ich jetzt ja gerade, wie gesagt, in dieser Einführung dieses Lautsprechers da bin. Ich bin mit vielen on speaking terms. Und da muss man dann gucken, was sich daraus entwickelt. Das passiert eigentlich immer so Step by Step und plötzlich ist man drin. Oder eben auch nicht. Ja, das sind eigentlich eher so Prozesse. Das ist nicht so, jetzt habe ich das vor. Mhm. Oder so. Das ist eigentlich fließend, so wie alles irgendwie fließend ist. Ja, so ist man da irgendwie mit dabei und manche Sachen interessieren einen dann mehr. Dann sieht man, okay, an der Stelle kann ich mich einbringen. Dann macht das dann Sinn und schwupps ist man dann da unterwegs. Also das ist passiert eigentlich. Aber ich habe jetzt schon so viele Engagements, dass ich auch so ein bisschen für mich mal schauen muss, dass ich da wieder ein bisschen runterkomme. Auf der anderen Seite ist es toll. Ich habe ein riesengroßes Netzwerk, kenne wahnsinnig viele Leute mit den unterschiedlichsten Ansätzen und kann da einiges zusammenbringen. Aber ich sag mal so, die Klimathemen sind mir zunehmend wichtiger geworden. Das ist jetzt ein ganz starkes Thema bei mir. Da gibt es dann auch noch einen Schwerpunkt in diesem Thema, nämlich die Ozeane, wo ich dann auch ein bisschen belesener vielleicht bin als die meisten, die so über das Meer irgendetwas wissen.
Also du sprichst die Meeresstiftung an.
Genau. Und das sind so Dinge, wo ich so sage, das ist, weil eigentlich hatte ich wirklich 2015, als Paris das Klimaabkommen getroffen war, hatte ich eigentlich gedacht, so, jetzt ist Zeit, das neue Thema durchzubringen, nämlich die Meere. So, ja. Die Meere sind auch wichtig, sind auch Thema geworden, aber leider ist das andere Thema noch nicht so umgesetzt, wie man das damals hoffen mochte. Und das heißt also, man hängt dann doch an dem CO2-Thema noch sehr stark dran, obwohl Klima und all das eben nicht nur, das ist nicht nur eine CO2-Problematik, sondern gibt's viele Aspekte, die da berücksichtigt werden müssen. Und die Ozeane sind im Grunde unser Lebensretter. Das machen wir uns nicht immer so klar, weil die meiste Wärme aufgenommen haben.
Wenn man gar nichts über die Meere weiß, was sind so die, wo du sagen würdest, die drei Fakten, die man über die Meere wissen sollte?
Man sollte erstmal verstehen, dass der Lebensraum Erde zu 90% aus Ozeanen besteht, nämlich weil die Ozeane sind dreidimensional, die haben eine Tiefe, es gibt Leben bis ganz da unten. Und dadurch, dass das Volumen Ozean so groß ist, sage ich mal, konnte der Ozean auch so viel CO2 aufnehmen, so viel Wärme kompensieren, die auf der Erde entstanden ist, und hat uns gerettet. Ja, wir leben sozusagen optisch gesehen auf 30% des Planeten, aber als wahrer Lebensraum sind es eigentlich nur 10% des Planeten, auf dem wir leben. Und unsere Abhängigkeit von den Meeren, glaube ich, ist den wenigsten wirklich bewusst.
Und was gibt es noch, was du gelernt hast in den Jahren, seit du die Meeresstiftung machst, über die Meere, was dich völlig geflasht oder begeistert hat, was du nicht wusstest? Wo?
Ja, leider lernt man ja, wenn man sich damit auseinandersetzt, über vieles, was einen nicht so begeistert, das Korallensterben und solche Sachen. Also ich tauche da, ja, so, das ist auch durchs Tauchen gekommen, dass ich mich so für die Meere interessiere, weil ich eben solche Prozesse gesehen habe. Und das ist dann ja eigentlich eher das Unschöne. Trotzdem ist es immer noch schön zu tauchen. Also, und es ist natürlich auch eine anders anmutende Welt, weil das eben auch Lebewesen sind, die so ganz anders anmuten und wo dann sozusagen für mich auch die Erkenntnis entstand, naja, irgendwie so fantasievoll sind unsere Science-Fiction-Autoren dann auch nicht, wenn sie sich andere Lebewesen ausdenken, weil wenn ich mir die hier im Meer alle angucke, die sind ja noch viel fantasievoller als das, was man in irgendwelchen Science-Fiction sehen kann.
Vielen Dank, ich glaube, das war das perfekte Schlusswort. Vielen Dank, Frank, für die ganze Unterstützung, für den schönen Podcast und für alles, was du abseits und neben Viva Con Agua noch an kulturellem, sozialen und gesellschaftlichen Mehrwerten kreierst.
Ja, danke dir.
This is Viva Con Agua.